Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Über das Tempo in der Klaviermusik zu sprechen scheint so wie Eulen nach Athen tragen. Denn eigentlich weiß doch jeder, wie die Werke, zumindest die der Kernliteratur in der Klaviermusik, zu sein haben. Oder nicht? Wir kennen ungefähr die meist in italienischer Sprache gehaltenen Begriffe, die oftmals über den Werken stehen. Denn allein schon das Wort Tempo stammt ja aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie Zeit oder Zeitmaß. Und natürlich kennen wir alle Presto, Allegro, Allegretto, Andante, Adagio und so weiter. Oftmals auch verbunden mit anderen Bezeichnungen wie Grazioso oder Tranquillo. Man muss sich schon ein wenig auskennen, um zu wissen, was dies alles genau bedeutet, denn die einfache Übersetzung in schnell oder schneller oder langsam und langsamer kann dabei nicht mehr gelten. Allerdings haben wir das Problem, dass wir heutzutage nun einmal die Musik seit der Renaissance auch auf dem modernen Klavier spielen, auch wenn diese Musik eigentlich für Instrumente wie Clavichord, Spinett, Cembalo oder virginal geschrieben wurden. Und bei diesen Instrumenten, man muss es nur einmal selbst ausprobiert haben, funktionieren Tempi auf ganz andere Art und Weise. Wir wissen, dass im Barock jeder Musiklehrling, ja, damals war Musik noch ein Lehrberuf, beigebracht bekam, welche Tempi als angemessen galten. Da brauchte man nicht lange Bezeichnungen in die Noten einzutragen, da jeder nach der Lehre Bescheid wusste. Erst in der Klassik kam dann das Musikverlegerwesen so richtig auf. Entsprechend waren die Werke, die ein Komponist erdacht hatte, plötzlich vielen Menschen zugänglich. Also musste sich der Komponist überlegen, was er den Spielern an die Hand geben konnte, damit sie verstanden, wie er die Werke gespielt haben wollte. Die Tempobezeichnungen gehörten natürlich dazu. Beethoven, Ludwig van, wieder einmal war der Bonner Meister, der so lange in Wien lebte und wirkte, einer der ersten, war darin noch recht genau. Zudem kam zu dieser Zeit auch das von Johann Nepomuk Mälzel erfundene Metronom auf. Mälzel als Erfinder hatte für Beethoven bei beginnender Ertaubung auch immer noch Hörrohre angefertigt. Und so war Beethoven auch einer der ersten, die die Werke mit Metronomangaben versehen. Das sollte nun eine recht genaue Tempoübernahme zwischen Komponisten und Interpreten ermöglichen. Nun kommen allerdings bei Beethoven einige Tempobezeichnungen vor, die alles andere als sinnvoll erscheinen. Das berühmteste Beispiel ist wohl der erste Satz der sogenannten Hammerklaviersonate Opus 106. Bei dem das nach der Tempobezeichnung zu spielende Tempo so hoch ist, dass es selbst auf einem Hammerflügel früherer Tage mit weniger Tiefgang und damit der Möglichkeit, schneller zu spielen, nicht möglich ist, dieser Bezeichnung nachzukommen. Viele kluge Köpfe haben sich Gedanken darüber gemacht, was das zu bedeuten habe. Wahrscheinlich war es einfach so, dass Beethoven, längst ertaubt und halb erblindet, seinem Neffen diese Bezeichnung in die Feder diktierte und dabei sind Fehler aufgekommen. Allerdings haben sich seit über 50 Jahren einige Wissenschaftler und Pianisten damit auseinandergesetzt und meinen, dass Beethovens Metronom nicht den Ausschlag des Pendels auf eine Seite mit einem Schlag das Tempo bezeichnete, sondern mit einem Doppelschlag des Pendels. Das würde bedeuten, dass alle Tempi von Beethoven, die mit Metronombezeichnungen versehen sind, doppelt so langsam gespielt werden sollten. Damit werden allerdings einige der Werke derartig in die Länge gezogen, dass sie nur noch wenig emotional erklingen. Doch was in jedem Fall zu beobachten ist, die Tempi haben sicherlich in den jüngeren Jahren zugenommen. Woran liegt das nur? Nun, wenn wir die Augen- und Ohrenzeugenberichte über Pianisten aus der großen Virtuosenzeit, also vor allem seit der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts lesen, dann scheint es uns so, als hätten diese Pianisten extrem schnell gespielt. Und wahrscheinlich konnten sie dies auch. Allerdings waren die Mechaniken der frühen Flügel oftmals noch nicht mit der sogenannten doppelten Auslösung versehen, also musste man zu dieser Zeit, wie heutzutage noch auf dem Klavier im Gegensatz zum Flügel, die Taste fast komplett loslassen, bevor man sie wieder anschlagen konnte, was natürlich zu einer Verlangsamung des Spiels führte. Auf der anderen Seite waren die Flügel noch nicht für die großen Säle gebaut, mit weitaus weniger Saitenspannung und oftmals nur mit bestimmten Teilen aus Eisen in den die Saiten haltenden Rahmen versehen. Das bedeutet, dass sie auch weniger Tastentiefgang hatten, man also dennoch recht schnell auf ihnen spielen konnte. Denn mit mehr Tastentiefgang erhält man für den Hammer eine größere Flieggeschwindigkeit, was dann zu einem lauteren Spiel für große Säle führen kann. Denken wir nur einmal an Chopin, der nur einige wenige Konzerte überhaupt in größeren Sälen gespielt hat. Denken wir wirklich, dass sein Forte wie das bei Prokofjew klingen sollte, wenn es dort steht? Wohl kaum, denn die Zuhörer in den Pariser Salons wären wohl die Ohren weggeflogen. Stattdessen lobte man sein emotionales und nuancenreiches Spiel. Das hat wohl weniger mit dem ausufernden Brutalismus heutiger Zeiten zu tun, wie man diese Werke hört. Und dies könnte man nun auf viele Komponisten anwenden und auch auf die Tempi. Zurück zum Thema. Die Mechanik in modernen Flügeln wird beständig verfeinert, vor allem auch darauf hin, dass sie extrem ebenmäßig ist und schnell reagiert. Dass dennoch die Klangstärke für die heutigen meist großen Säle erhalten bleiben soll, setzt einen recht großen Tastentiefgang voraus. Allerdings ist die Gewichtung so einstellbar, dass die Tasten relativ schnell zurückkommen. Das sogenannte Aufgewicht ist also extrem hoch, dass man schneller wieder anschlagen kann. Aber nun kommt eine weitaus wichtigere und entsetzlichere Seite ins Spiel. Klavierstudenten kennen dies auch noch aus früheren Zeiten, wenn man sich während des Studiums damit brüstete, dass man eine bestimmte schwierige Etüde besonders schnell spielen konnte. Heutzutage ist es dann der Hummelflug von Rimsky-Korsakow, eigentlich gar nicht fürs Klavier geschrieben, der immer wieder für Aufsehen im Internet trägt. Doch Musik ist kein Sport. Es geht einfach nicht um die Geschwindigkeit. Es geht nicht darum zu beweisen, wie schnell man seine Finger bewegen kann. Dennoch hat das Internet und die vielen Videos von Heimpianisten dazu beigetragen, dass es so etwas wie einen Wettbewerb gibt, wer eine bestimmte Chopin-Etüde schneller spielen kann als der andere. Was für ein Unsinn! Denn darum ging es dem Komponisten nicht. Und ob all diese Videos nicht mittlerweile auch noch technisch manipuliert wurden, hinterfragt anscheinend nur ein kleiner Teil der Zuschauer, die da Likes oder positive Kommentare hinterlassen. Natürlich hat auch die immer stärkere Fingerfertigkeit der jungen Pianisten dazu geführt, dass Werke immer schneller gespielt werden, als sie es eigentlich sollten. Von klein an, oftmals schon ab einem Alter von 2 oder 3 Jahren, beginnen sie mit dem Klavierspiel und trainieren ihre ganze Physis auch darauf, schnell spielen zu können. Ihre noch flexiblen Hände haben es gelernt, schnell zu spielen. Und das kommt dann auch in den jugendlichen Jahren immer noch zum Tragen. Man will sich beweisen, will das Publikum erstaunen mit Geschwindigkeit und Tricks. Das ist nicht gut für die musikalische Aussage. Denn was passiert, wenn ein Werk zu schnell gespielt wird? Alle Nuancen gehen verloren. Man ist fasziniert, ja, für einen Moment. Doch die Aussage des Werks bleibt auf der Strecke. Zudem hat sich natürlich auch bei vielen Werken von immensen Virtuosen eine Art von Interpretationstradition manifestiert. Ich erinnere mich noch an einen Meisterkurs mit dem legendären Pianisten Dmitri Baschkirow, der sich erregte, da ein Student in der 6. Sonate von Sergei Prokofjew ein sehr schnelles Tempo anschlug und Baschkirow fragt ihn, warum er denn so schnell spielen würde. Die Antwort war, Martha Argerich würde es auch so schnell spielen. Das brachte den großen Lehrer außer Fassung, da der Student seine Fähigkeiten anscheinend mit Martha Argerich vergleichen wollte. Das zeigt, dass viele junge Pianisten nicht mehr genau in den Notentext schauen, sondern sich von YouTube-Videos anleiten lassen. Und wenn da plötzlich ein bekannter Interpret, weil er es nun einmal kann, ein Presto statt ein Allegro anspielt, dann will der junge Pianist das auch so spielen. Tatsache ist, dass viele Werke viel zu schnell gespielt werden. Das erkennt man, wenn dann einmal ein Könner ein weniger getriebenes Tempo in einem Werk anschlägt, das wir eigentlich schneller kennen. Am Beginn ist man vielleicht etwas verwundert, aber dann erkennt man, wie viele Nuancen man normalerweise nicht hört, wie sinnlich plötzlich auch in Bezug auf das Tempo virtuose Werke klingen können. In einer immer schneller werdenden Zeit mit Einflüssen, die unsere Sinne im Sekundentakt in Anspruch nehmen, sollten wir die Musik nicht auch diesem Duktus unterwerfen. Ansonsten sollte sich keiner mehr wundern, wenn bald schon Roboter vor einem Flügel sitzen, da sie es dann wohl doch schneller spielen können als ein Mensch.